Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunda-Werner-Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, beim Kaffee oder Tee, dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns? Welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln? Und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Podcast Feminismus Backstage. Mein Name ist Franziska Schmidt und in den nächsten 20 Minuten geht es um die Plastikflut und was das alles mit Gender zu tun hat. Heute diskutiere ich mit unserer Vorstandsfrau
Barbara Unmüßig
und mit
Ines Kappert.
Super, dass wir hier zusammengekommen sind. Jährlich werden weltweit über 400 Millionen Tonnen Kunststoff hergestellt. Zwischen den Jahren 1950 und 2015 ist bereits eine Menge von 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert worden. Und das entspricht mehr als einer Tonne Plastik pro Mensch von denen, die heute auf der Erde leben. Was viele vielleicht nicht wissen, die Produktion von Plastik findet vor allem in der EU und in Nordamerika statt. Und nur ganze 9% dieser 8 Milliarden Tonnen Plastik sind recycelt worden. Was schon auf das Märchen des Recyclings, das die Deutschen so gerne pflegen, hinweist. Vielmehr noch, Deutschland ist, wie viele denken, gar kein Recycling-Weltmeister. Im Gegenteil, wir sind der größte Müllexporteur der EU. So gut wie schlimm. Aber was hat das denn jetzt alles mit Gender zu tun, Barbara?
Auf jeden Fall hat es was insofern zu tun, dass Frauen natürlich auch ganz viel Plastik konsumieren. Wir sind als Frauen Konsumentinnen und zwar nicht wenig. Wir essen und trinken, wir tragen Kleidung, was ganz viel aus Plastik ist, produziert ist. Kunstfasern sind mittlerweile Usus bei den Klamotten. 15% der Plastikproduktion geht zum Beispiel in die Textilindustrie. Dann nutzen wir natürlich sehr viel Kosmetik und wir nutzen Hygieneartikel, die uns betreffen. Und dann, das können wir ja vertiefen, sind Frauen ganz massiv an unterschiedlichen Arbeitsplätzen davon betroffen, dass sie Plastik verarbeiten, entsorgen und so weiter. Aber das können wir ja miteinander im Einzelnen diskutieren.
Also da sprichst du wahrscheinlich jetzt von der Textilindustrie, aber auch von der Landwirtschaft, die natürlich durch die Plastikverseuchung auch wesentlich betroffen ist. Was ich in dem Plastikatlas, der ja nun gerade von der Böll-Stiftung rausgegeben wurde, was ich da sehr spannend fand, was für mich zum Beispiel neu war, ist, dass eben die Plastikverseuchung gar nicht allein das Meer betrifft, sondern eben vor allem den Boden. Und dann betrifft es auch wiederum Frauen, weil die ja mehrheitlich in der Landwirtschaft betroffen sind. Wie würdest du das denn einschätzen? Wir haben, also jetzt, gerade wenn wir jetzt nochmal über Kosmetik und wir werden ja auch hinterher nochmal darauf kommen, was sind eigentlich politische Gegenstrategien? Also wie sind Frauen vielleicht auch und besonders betroffen? Mhm. Wo sind sie besonders Mitverursacherin? Des Problems, und da hattest du es schon angesprochen, das Thema Kosmetik, klar, liegt irgendwie wie auf der Hand, und tatsächlich hatten wir jetzt ja gerade lustigerweise zum ersten Mal eine Diskussion über Tampons im Bundestag, hat ja für sehr viel Spaß und Spott gesorgt. Ich hatte große Freude mit der Satirikerin Kebekusch und ihr, weiß nicht, Franziska, wie hatten...
Dem Tampon-Song.
Wir haben uns da ja 5 Minuten lang einfach total, kann ich nur empfehlen, macht einen großen Spaß und ist klug dabei. Jetzt aber mal ernsthaft, hätte man denn nicht an der Stelle weniger oder nicht allein darüber diskutieren müssen, dass jetzt hier die Luxussteuer für diese Form von Hygieneartikeln abgeschaffen wird, sondern dass man einfach mal sich damit auseinandersetzt, wie viel Plastik und Plastikschadstoff und Mikroplastik in genau diesen Produkten, die eben nur Frauen nutzen, enthalten ist.
Ja, also für mich war auch sowohl dieses Bodenthema, wie viel Mikroplastik ist im Boden, komplett überraschend, als wir den Plastikatlas hier produziert haben. Und für mich war völlig neu, dass zum Beispiel die Damenbinden zu 90% aus rohölbasiertem Kunststoff sind.
Das ist ja Wahnsinn.
Das wusste ich nicht, genau. Und die werden... Auch Tampons, ne? Und Binden werden eben mit hormonell wirksamem Bisphenol, das ist ein Stoff, ne, der in diesen Binden drin ist, behandelt. Und eigentlich ist überhaupt nicht richtig klar und untersucht, welche Auswirkungen es hat, wenn Frauen, die ja viele Tampons in ihrem Leben verwenden und binden, wie das eigentlich sich hormonell wirklich auswirkt. Es ist untersucht, dass es da Zusammenhänge gibt, aber es wird dann halt auch viel zu wenig über Alternativen geredet. Ne? Also wie könntest du eben Binden vermeiden, wie könntest du sie anders produzieren, aus nur Baumwolle oder was gibt es für Alternativen, das wird ja kaum diskutiert.
Hast du denn den Eindruck, dass der Plastikatlas jetzt diese Debatte also befeuert hat? Jetzt mal auch mal sozusagen, wir wissen natürlich, der Plastik, also überhaupt das Format des Atlas ist ein sehr populäres, das ist ein erfolgreiches, aber jetzt angesichts der also der Schwere, der Problematik, wie würdest du denn jetzt die Öffentlichkeit gerade einschätzen oder was man dann auch mit solchen
Publikationen machen kann? Also der Plastikatlas selber, der stößt auf eine riesige Resonanz, weil mittlerweile völlig klar ist, dass Plastik sich sehr, sehr gut, auch die wirkungsmächtigen Bilder der Schildkröten, die sich in Plastiknetzen verfangen, die Tonnen von Müll, die aus unterschiedlichen Walen gefischt werden. Das sind ja schon eindrucksvolle Bilder oder auch das Wissen darum, dass Vogelnester mittlerweile mit Plastik gebaut werden. Ja, und deswegen hat es unglaublich viele Leute erreicht, dass wir nicht nur eine Klimakrise haben und eine Verkehrswende und eine Energiewende brauchen, sondern auch eine Plastikwende zum Beispiel. Ich habe in der Pressekonferenz unter anderem auch den geschlechterdifferenzierten Blick gefordert, weil Frauen eben sehr unterschiedlich betroffen sind und auch dadurch, dass sie in der Textilindustrie, in Reinigungsberufen arbeiten, ganz stark vor allem auch mit Mikroplastik belastet sind. In der Autoindustrie ganz extrem. Eine kanadische Studie hat zum Beispiel befördert und herausgefunden, dass Frauen in der Autoproduktion, wo ganz viel Plastik eingesetzt und verwendet wird, mit einem vielfach erhöhten Krebsrisiko, Brustkrebsrisiko zu tun haben.
Und warum
all das habe ich,
weil
sie besonders in dieser Industrie arbeiten.
Ach.
Das ist der Unterschied. Also 70% der Frauen, die Polyester produzieren, also in den großen Fabriken arbeiten, um unsere Sportkleidung und andere Textilien zu arbeiten, das sind 70% Stellen da Frauen. Und in der Autoindustrie ist es eben auch so, dass die Plastikteile eben unter anderem von Frauen verarbeitet werden oder umgeschichtet, eingebaut und so weiter. Und da hat man eben genau solche Studien gemacht und festgestellt, dass eben durch die Mikroplastik, durch die Chemikalien, durch die Schadstoffe das Krebsrisiko sich für Frauen massiv erhöht, eben unter anderem Brustkrebs in diesen Sektoren wie Autoindustrie und Textilindustrie. Und all das habe ich auf der Pressekonferenz berichtet. Wir hatten eine super Presseresonanz. Keiner hat meinen geschlechterdifferenzierten Blick aufgegriffen, den ich da versucht habe, eben auch Mainstream in der Pressekonferenz zur Vorstellung des Atlases einzubringen. Und das zeigt eben schon, dass das als Nebenthema betrachtet wird. Wir hatten auch richtige Mühe, ich hoffe, da können wir nochmal drüber reden hier auch, richtige Mühe darzustellen, dass der Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, es ja vor allem auch drauf ankommt, nicht immer nur das Plastikproblem beim Endverbraucher abzuladen, und bei der Endverbraucherin, also du und ich, ne? Ines und Francesca, wir drei sollen jetzt mal mächtig Plastik sparen. Uns geht es ja darum, mit dem Plastikatlas zu zeigen, dass wir Lösungen brauchen, die auch bei der Produktion, also an der Quelle von dieser Plastikproduktion ansetzen wollen.
Wie schätzt du das denn ein? Also können wir jetzt gerade, wenn ich das jetzt gerade mal aufgreife, dass natürlich die Konzerne hier in der Verantwortung sind, wieder mal unser Freund Coca-Cola, damit bin ich groß geworden, einer der bösesten Konzerne der Welt, war ich eigentlich schon ein bisschen müde. Dachte irgendwie, es gibt vielleicht mal einen neuen Feind, offensichtlich nicht. Nestle ist natürlich auch wieder dabei, um jetzt mal nur ein paar zu nennen. Der Atlas zeigt ja die 10 oder 12 größten Plastikverschmutzerkonzerne auf. Jetzt haben wir ja die politische Situation, das ist ein enorm, also wir haben zum einen Fridays for Future, also diese Jugendbewegung, die Böll-Stiftung ja auch untersucht hat. Wir haben einen Hype um die Grünen. Wir haben einen de facto Wahlerfolg der Grünen auch im EU-weit. Das sind, wie schätzt du das denn jetzt politisch ein? Also um Gegenstrategien tatsächlich auch zu implementieren. Also die Problemanalyse ist ja völlig klar. Wir recyceln nicht, wir produzieren wie bekloppt. Die Verursacher sind die reichen Länder und nicht die armen Länder. Dort wird es einfach hinexportiert. Jetzt will aber zum Beispiel China unseren Müll gar nicht mehr. Jetzt ist er sozusagen, das ist blockiert. Was sind denn jetzt die Stellschrauben, die Hebel, die du siehst, angesichts der doch etwas veränderten politischen Situation noch öffentlichen Diskussionen?
Also, wie ich gerade schon sagte, ne, die Plastikkrise ist, wie ich finde, ganz stark zu einem Sinnbild geworden, dass unser Lebensstil und unsere Produktions- und Konsumweise an ihre Grenzen geraten ist. Und beim Plastik wachen die Leute auch auf. Das ist auch die Resonanz, ne, auf den Atlas. Wir sind ja nicht die Ersten, die dieses Thema platziert haben. Das ist jetzt länger vorbereitet, sind viele Organisationen unterwegs, die dieses Drama um die Plastikkrise adressieren. Mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, Plastik ist ja ein Stoff, den wir in die Welt setzen, der hunderte von Jahren, wenn er in der Natur verbleibt, nicht abgebaut werden kann. Ja, weshalb das Nachdenken über andere Verpackungen zum Beispiel wichtig ist, ne, wie wieder zurück zu Papier und anderen Rohstoffen. Da müssen wir aber schon auch drüber nachdenken, zu viel ist zu viel. Ne? Auch wenn wir zu viel Papier verpacken, hinterlässt es Umweltspuren, wird ökologische Folgen haben und so weiter. Das mal auf jeden Fall auch noch gesagt. Auf jeden Fall ist es erstmal toll, dass auch bei den Fridays for Future Demos Plastik, weg mit Plastik kommen. Für mich und für uns ist es ganz wichtig zu sagen, wer diese Plastikproblematik lösen will, muss an allen Punkten des Lebenszyklus von Plastik ansetzen. Also erstmal müssen wir die Plastikproduktion vermeiden. Was wir aber erleben, ist, dass vor allem die Petrochemie erheblich in neue Infrastruktur investiert, um noch mehr Plastik zu produzieren. Und das wiederum hat mit der Gesamtdebatte zu tun, dass im Moment Öl und Gas, 99% des Kunststoffes ist aus Erdöl und Gas gemacht, dass das eben super billig ist, ja, weil die Konzerne, die Petrochemie weiß, dass es vielleicht eine Verkehrswende und eine Energiewende gibt, ne, sie damit Angst haben, dass sie ihre Ölprodukte nicht mehr, ihr Öl nicht mehr verarbeiten können.
Dann kompensieren sie über Plastik.
Genau.
Oder Kunststoff.
Genau, deswegen gibt's Prognosen, dass von den von dir, Francesca, erwähnten 400 Millionen Tonnen wir schon in 2025 bei 600 Millionen Tonnen landen sollen. Ja, absolut krass. Und deswegen muss auch radikal schon an der Quelle angesetzt werden. Und das geht eben nur, indem wirklich Öl und Gas endlich teurer wird, dass Plastikprodukte wesentlich teurer werden, weil wir natürlich auch beim Plastik wie anderswo auch nicht erleben, dass die Gesundheitsfolgen, die Gesundheitsschäden, die Umweltschäden, die durch Plastik entstehen, überhaupt nicht sich im Preis widerspiegeln und die langen Transportwege sowieso nicht.
Aber du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, im Grunde genommen betrifft es viele Bereiche. Also so gesehen sind wir in einer ökologischen Krise. Wüsstest du denn feministische Antworten auf so eine ökologische Krise? Es gibt ja lange ökologisch-feministische Traditionen.
Ja, ich meine, die feministischen Ökonominnen, die machen ja genau das, was ich finde, wofür auch die Heinrich-Böll-Stiftung steht, nämlich grundsätzlich unsere Ökonomie zu hinterfragen, weil diese Form des finanzgetriebenen Kapitalismus mit den ganzen Auswüchsen für die, was die Ökologie betrifft, muss ja dazu führen, dass wir über Ökonomie neu nachdenken. Und da finde ich eben super, dass ökonomische Feministinnen hier nicht nur bei der Reproduktionsfrage ansetzen. Also man muss eigentlich Reproduktion stärker integriert werden in neue ökonomische Theorie, sondern das auch verknüpfen mit den planetarischen Grenzen, mit Gleichheitsfragen und sozioökonomischen Fragen, denen wir uns grundsätzlich stellen müssen. Und da gibt's keine neue Silver Bullet, da gibt's keine neuen super Konzepte, aber wir als Stiftung beteiligen uns ja mit dem Gunnar-Werner-Institut, mit verschiedenen Referaten hier im Haus an Konzepten, wie wir grundsätzlich unsere Ökonomie neu denken müssen.
Aber es gibt ja auf alle Fälle was, wo man anknüpfen kann schon, ne? Wir fangen ja jetzt nicht von vorn plötzlich an.
Naja, also für die unterschiedlichen sozialen und ökologischen Krisen haben wir Ansätze, klar. Mhm. Also eine habe ich schon genannt, radikal erstmal reduzieren, ne? Mhm. Nämlich genau Plastikproduktion stoppen, keine Neuerschließung von Öl, Gas und Kohlequellen. Emissionen radikal reduzieren. Wir müssen bei Null Emissionen 2050 landen. Ja, dafür gibt's erhebliche viel Konzepte, die das beschreiben, wie das gehen kann. Ja, mhm. Und von daher ist natürlich sehr wichtig, auch auf dieses Plastikthema zu gucken, weil in keinem Bereich wächst der Ölverbrauch so massiv wie gerade in der Petrochemie. Und deswegen war es uns eben auch genau wichtig, auf diesen Blick darauf zu richten, dass Plastik massiv Teil unserer fossilen Ökonomie ist, ne? Und Plastik ist definitiv Teil der fossilen Ökonomie, für Emissionen verantwortlich, ne? Wie gesagt, und auch verantwortlich, dass wir nach wie vor Gas und Öl aus der Erde holen, wo es eigentlich bleiben müsste, wenn wir das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens erreichen wollen.
Jetzt nochmal gefragt, also das ist sozusagen wir haben ja noch keine politische Wende, ne? Wir haben auch nicht den Kulturwandel, den wir brauchen, um tatsächlich dieser Katastrophe was entgegenzusetzen, auf die wir zulaufen. Aber wir haben ja schon jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der EU-Wahl einen Diskurswandel zumindest. Und wir haben sozusagen auf einmal die Grünen haben eine Machtoption, die Kanzlerinnenfrage wird gestellt im Kontext der Grünen. Das ist ja eine ganz neue Situation.
Dimension, ja.
Wie schätzt du das denn jetzt politisch ein? Also wie wichtig findest du das für die Anliegen, für die du seit 30 Jahren arbeitest, dass es jetzt diesen vielleicht Wandel, vielleicht Hype, vielleicht beides gibt? Wie ist da deine
Also ich glaube
Wahrnehmung?
Wirklich, Ines, dass es einen richtig tiefgreifenderen Bewusstseinswandel gibt. Ne? Also gerade weil ich schon so lange arbeite, habe ich das Gefühl, zum ersten Mal weiten sich die selbstreferenziellen Echokammern sozusagen. Ja, habe ich definitiv. Auf jeden Fall habe ich dieses Gefühl. Ich merke das auch in meinem familiären Umfeld, also in meinem Freundinnenumfeld. Es ist absolut klar, dass bei den Leuten ankommt, wir können nicht so weiter wirtschaften, weiter konsumieren, über den Durst leben sozusagen, wie wir das schon die ganze Zeit tun. Der Hype ist erstmal erstmal ist es ein Hype. Ja, es ist eine Konjunktur, die befördert wird wunderbar von ganz vielen Frauen, die besonders aktiv sind in Fridays for Future. Finde ich toll, ist Rückenwind für unsere Arbeit.
58%, hat die Studie.
Unsere Studie, die auf die soziodemografische Daten erfasst hat, sagt, es sind mindestens 58% und ganz tolle Frauen, die ja auch ganz sichtbar sind und die auch in ihren internen Strukturen, das finde ich so toll, absolut darauf achten, dass Frauen nicht nur das Gros stellen, die auf der Straße demonstrieren, sondern dann die Bewegung auch repräsentieren. Ja. Das ist ja wirklich ein qualitativer Unterschied im Gegensatz zu früher. Frauen waren schon immer stark, auch in der Ökobewegung mobilisiert und hatten dann aber ausschließlich männliche Sprachrohre. Ja, und das hat sich massiv verändert. Das finde ich ganz toll. Aber natürlich wissen wir jetzt immer noch nicht, ne, ob aus Fridays for Future und diesem Bewusstseinswandel, der spätestens durch den letzten Dürresommer in Deutschland zumindest eingetreten ist, ob daraus auch wirklich eine radikale Ökologiepolitik erwachsen wird. Ja? Wenn die Grünen die Gunst der Stunde nutzen und bei Neuwahlen auch hohe Wahlerfolge erzielen, dann haben sie zum ersten Mal in ihrer eigenen Geschichte eine Chance, mit wirklich klaren Schritten wie Ausstieg aus der Kohle, ne, also auch solche Quellen verstopfen wie die Petrochemie, dann auch zu schließen. Das ist eine Chance, die auch wirklich nicht vertan werden sollte, weil was Fridays for Future und diese Mobilisierung ja macht, ist endlich zu sagen, hey, die Zeit läuft weg, es ist dringend, ne?
Ja.
Und ich kenne noch die, ich bin seit 92 mit den Klimaverhandlungen unterwegs gewesen, ja, in Rio 92 wurde die Klimarahmenkonvention verabschiedet, ja. Dabei durften wir dann alle zugucken, wie sich die Emissionen verdoppelt und verdreifacht haben, ja. Und wer die Zeit, die wir hatten, von der Erkenntnis bis zum Handeln, die haben wir voll vertan. Ja, also nicht ich, aber die hätten politisch handeln sollen. Ja.
Und so viel Zeit haben wir jetzt einfach nicht mehr.
Nee, ist völlig klar, dass wir bis eigentlich schon Mitte des nächsten Jahrzehnts komplett beginnen müssen mit dem Umsteuern. Mhm. Und was wir aber erleben, ist ja weiter Investitionen in fossile Infrastruktur global. Ja. Und das befördert leider aber auch nach wie vor die Bundesregierung. Es gibt nirgendwo politisch erkennbar eine Trendumkehr. Mhm. Ja, es ist nirgendwo wirklich politisch verstanden worden, wie radikal diese Trendumkehr erfolgen soll. Ne? Es gibt Trippelschritte und es gibt ein paar wenige Regierungen, die dann zumindest hier und da Vorreiter sind. Und
zum etwa Beispiel?
Ja, die Norweger, die Schweden, wobei die Norweger natürlich immer noch sehr stark auch auf ihren Ölquellen sitzen sozusagen. Aber es gibt schon, Macron kündigt das jetzt in Frankreich an, dass er mehr tun will. Aber es ist noch nicht wirklich the proof of the pudding, wie wir so schön sagen. Es sind nicht wirklich Maßnahmen irgendwo auf der Welt beschlossen worden, die diese Trendumkehr sichtbar einläuten. Stattdessen sind wir mit Fracking, Gasfeldern global in Lateinamerika, in den USA konfrontiert. Also der fossile Kapitalismus ist immer noch absolut gegenwärtig.
Ist denn eine Möglichkeit, und dann können wir auch schon bald zum Ende kommen, ist denn eine Möglichkeit auch sozusagen von unten nach oben das zu betreiben, aber oder haben wir die Zeit dann tatsächlich auch nicht mehr? Es gibt ja, glaube ich, Beispiele, Zero-Waste-Städte oder Regionen, oder ist das so kleinteilig?
Das wird ja auch in dem Atlas, also zum Beispiel die Toskana werden Kommunen genannt, die es eben geschafft haben, eigentlich mit sehr einfachen Maßnahmen wie einfach Recycle-Stellen anbieten, Plastikflaschen verbieten, Trinkbrunnen aufbauen, also aufstellen, das immerhin den Plastikmüll um 38% zu reduzieren, also relevante Fortschritte zu machen. Aber, und deswegen eben nochmal die Frage, wenn das auf der globalpolitischen Ebene und im Moment ja auch noch auf der bundespolitischen Ebene blockiert wird, ist das so individualistisch, dann wieder jetzt ja die verantwortlichen Konsumentinnen und den Kommunen zu geben, was wir ja gerne machen, oder ist das einfach die Maßnahme der Stunde, bis es halt ansonsten besser wird?
Ja, das ist mal die alte Frage, entweder oder. Ne? Das ist eben genau nicht. Ne? Wir müssen auf allen Ebenen handeln. Wir müssen der Politik Beine machen, dass sie Mikroplastik verbietet, dass sie an den Quellen ansetzt und Infrastruktur für Plastik verhindert. Und wir müssen aber gleichzeitig auch die Akteurinnen unterstützen, die von der Basis aus sagen, hey, wir kennen Wege, ne, wie es geht, mit die du gerade, Ines, auch genannt hast. Ja, also mit und die Unverpackläden müssen ausgeweitet werden. Einer meiner Vorschläge ist, wir haben, wie ich finde, in Berlin zumindest eine ziemlich gute Struktur von Bio-Company, Dance-Läden und so weiter. Und wir sollten alle nachfragen, warum gibt's in diesen ganzen Läden keine Station, wo ich mir mein Shampoo ins Glas abfüllen kann, ja, oder in eine wiederverwertbare Flasche. Mich ärgert es total. Ich meine, das Problem ist doch auch von uns Frauen, auch von mir, wenn ich mich anders verhalten will, dass ich einen Wahnsinns-Zeitaufwand brauche. Ja. Es kann ja nicht sein, ist ja auch wieder eine geschlechterpolitische Fragestellung, dass wir aufgehalst bekommen, als Frauen für die Familie möglichst dafür zu sorgen, dass wir nicht in Plastik verpackte Waschmittel finden und die Kosmetik und die Hygiene für den Haushalt besorgen. Da sind wir ja leider auch wieder bei dem ganzen Thema der tradierten Rollen, dass dann diese Aufgaben bei Frauen abgeladen werden. Das geht nur, wenn wir gesellschaftlich auch die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen weiter diskutieren und dass wir vor allem auch dafür sorgen, dass wir auf unseren Wegen zwischen Beruf und Alltag Angebote kriegen, die uns leicht machen, unverpackt und ohne Plastik einkaufen zu können.
Super. War eigentlich schon fast ein cooles Schlusswort. Ich wollte trotzdem ja noch mal wissen, wie du jetzt Plastik einsparst.
Ich selber? Mhm. Ich habe meine Mühe. Ich habe totale Mühe. Also was mich am meisten wirklich irritiert, ist, was ich alles im Bad habe. Wenn ich im Drogeriemarkt stehe, denke ich, oh Gott, das ist alles in Plastik, von der Zahnpasta bis zu meiner immer noch Plastikbürste. Ich habe jetzt eine Holzplastikbürste gekauft und man kann ja auch solche Köpfe austauschen. Also ich versuche, und dann muss ich dringend was tun, wenn es darum geht, wie ich mir mein Mittagessen besorge, weil ich ganz oft mir dann auch irgendwas in Plastik verpackt, irgendeinen Müslibecher kaufe oder sowas. Und das geht nicht, ne, weshalb ich mich jetzt umschaue, was ich an Behältern finde, die meinem Alltagskonsum entsprechen. Weil so wie ich lebe und arbeite, muss ich manchmal genau solches fertige Essen einkaufen. Und dann muss ich mir halt überlegen, wie ich das organisiere, dass das nicht mit Plastik geschieht.
Sehr gut. Ines?
Ja, also ich bin da auch ehrlich gesagt nicht zufrieden mit mir. Also es ist nicht so, dass ich, klar, natürlich so keine Tüten und Rucksack und so, aber ich meine natürlich angemessen, also angesichts des Problems ist es natürlich so ein bisschen, also freundlich gesagt, süß.
Genau.
Und das, ja, also ich finde es jetzt erstmal tatsächlich wichtig, oder ein Punkt, wo ich denke, wo man gut auch ansetzen kann, ist eben, Wasser wirklich gerade in Berlin aus dem Hahn zu trinken. Ja. In Berlin haben sie das, fand ich, einfach ganz gut, wenn man jetzt mal auf was Positives guckt, immerhin 200 Trinkbrunnen gerade aufgestellt. Ja,
also super, das wusste ich gar nicht.
Das ist toll. Das ist eine, vor 10 Tagen oder so. Mhm. Und das sind einfach so Sachen, wo ich denke, dafür Aufmerksamkeit zu haben, das dann auch zu nutzen, das dann eben auch zu erzählen. Und natürlich genau das, was du sagst, Barbara, wirklich kritisch auf den Alltagskonsum zu gucken, weil das ist, das muss besser werden. Also ich hoffe, wir machen nicht in einem Jahr noch den zweiten Plastik-Podcast und stellen dann fest, wir haben es immer noch nicht wirklich. Aber vielleicht haben wir, also.
Und du, Francesca?
Ich nehme mir natürlich an euch ein Beispiel.
Was?
Ob das gut geht.
Obwohl wir nicht zufrieden mit uns sind.
Genau, ich bin auch nicht zufrieden. Aber tatsächlich versuche ich auch auf alles, was tütenmäßig ist, zu verzichten. Und auch so On-the-Go-Sachen versuche ich zu verzichten. Aber
das ist schwierig.
Das
ne?
ist tatsächlich schwierig, weil ich denke halt auch nicht immer an meine Ersatzplastik, Dauerplastikbecher, die ich dann dafür kaufe, damit ich nicht schnell Wegwerfplastikbecher kaufen muss.
Ja, aber gerade dieses, also Coffee to go bin ich nicht gefährdet, weil ich finde es ekelhaft im Laufen so einen Kaffee zu trinken. Das macht mir gar keinen Spaß. Ja. Da bin ich nicht gefährdet, ne? Aber so dieses Essen to go kaufen, ne? Also da bin ich schon ziemlich
vorkochen. Na gut, bevor wir jetzt hier zu den Haushaltstipps kommen,
ja, genau.
Sage ich nochmal vielen Dank für das Gespräch, wirklich spannendes Gespräch. Alles weitere nachzulesen gibt's im Plastikatlas, den kann man bestellen, runterladen, online lesen, wie auch immer. Ich bedanke mich bei dir, Barbara, Ines.
Ja, vielen Dank
euch. Bis zum nächsten
euch.
Mal, bleibt ich uns gewogen.
Ich mich bei euch.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Feminismus Backstage. Der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-böll.de. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook. Dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.